Schulterpolster und Karottenhose, die Farben grell und in den Haaren Dauerwelle, das waren die 1980er. Und nicht weniger bunt die Musikwelt dieser Jahre. Falco stürmte mit Rock Me Amadeus sogar die amerikanischen Charts. Michael Jackson hat mit Thriller einen Kulthit hingelegt und Madonna machte sich auf den Weg zur Pop-Ikone einer ganzen Generation zu werden. Viele von uns haben damals mit Kassette und Radio hantiert, um sich den eigenen Musikmix zu erstellen. So ging eben Spotify in den 80ern. Und einer, der das auch gemacht hat und damit wahrscheinlich den Grundstein zu einer beispiellosen, inzwischen schon über 30 Jahre währenden Karriere als Musikproduzent gelegt hat, ist Alex Christensen. Aktuell wieder auf Tournee mit einer großen Musikshow mit dem Berlin Orchestra und den Lieblingshits der 80er. Heute ist er bei uns zu Gast in SWR 2 am Samstagnachmittag. Hallo, Herr Christensen.
Hallo. Ich freue mich, dabei zu sein.
Freut uns auch. Herr Christensen, die Kassetten, da erinnern Sie sich sicher auch. Das war so großes Glück und großes Elend zugleich. Wie sind Sie denn so mit Bandsalat und über Musik quatschende Radiomoderatorinnen und Radiomoderatoren umgegangen?
Ja, ich habe da noch spezielle Erinnerungen dran. Hier im Norden hört man ja meistens den NDR. Und es war immer so, es gab immer so eine Sendung, die hat neue Songs vorgestellt. Und der Radiomoderator fand das immer unheimlich lustig, bevor der Song endete, nicht auf die Stopptaste drücken zu sagen. Und das hatte ich auf die meisten meiner Aufnahmen drauf. Das hat mich immer unheimlich geärgert. Aber ich habe trotzdem immer gebannt das Radio verfolgt und dann aufgenommen. Und wenn es mal Bandsalat kam, dann habe ich einen Bleistift genommen und das wieder aufgewickelt.
Genau, da hat man ja dann auch irgendwie eine gewisse Perfektion mit der Zeit entwickelt mit diesem Bandsalat.
Genau, das richtig gut mittlerweile.
Also ich persönlich muss ja zugeben, die 80er Jahre hatten ja schon was von einer Geschmacksverirrung so ein bisschen. Ja. Thomas Gottschalk, ich erinnere mich, der hat damals zum ersten Mal Wetten, dass moderiert und der hatte da so einen weiten roten Blouson mit Schulterpolstern an und so einer merkwürdigen Buntfaltenhose unten drunter und Cowboy-Stiefeln. Also da kann man eigentlich im Nachhinein nur staunen, dass er so auf die Bühne durfte. Sie sind ja jetzt wieder ganz nah dran an den 80ern. Wie empfinden Sie das im Rückblick? Also jetzt mal die Musik ausgenommen, aber wenn Sie so diese Bilder so wieder vor Augen haben.
Also rückblickend ist es natürlich so, dass der Geschmack, den man hat, immer von der heutigen Zeit geprägt wird. Und dann wirkt es natürlich leicht lächerlich, wenn man dann die Schulterpolster sieht und diese grellen Farben. Aber in der Zeit, wo es so war, hat man gedacht, das ist up to date. Und ich glaube, das ist einfach eine Frage der Sichtweise und wann man das erlebt hat. Im Nachhinein werden Dinge auch cool. Je länger es her ist, umso schöner findet man das, umso lieber erinnert man sich auch daran und genießt eigentlich auch die Erinnerung, dass man selber solche Sachen getragen hat. Ich habe echt Klamotten getragen, die würde ich nicht mal zur Altkleidersammlung geben, aber damals fand ich die einfach großartig und irgendwie ist das auch eine schöne Erinnerung.
Sie sind ja, Herr Christensen, jetzt wieder mit einem großen Bühnenkino auf Tour, am 5. August zum Beispiel, in Bruchsal bei uns im Sendegebiet, mit großem Orchester, dem Berlin Orchestra, mit großartigen Sängerinnen und Sängern und eben mit den Lieblingshits der 80er Jahre. Was macht denn für Sie die Musik dieser Jahre aus?
Die 80er waren für mich so stieprigend. Da war ich Fan, habe Vinyl gesammelt, hatte das Blondie-Poster an der Wand und war einfach nur Fan und konnte die Musik total genießen. Habe das natürlich mit ganz anderen Augen und Ohren erlebt. Deswegen sind die 80er für mich ganz besonders, weil die hatten den größten Einfluss auf meinen Musikgeschmack. Und das hört man, glaube ich, auch heute noch, dass ich eben doch sehr an den 80ern hänge.
Und irgendwie erstaunlich finde ich es, dass die Musik der 80er heute wieder so modern ist. Also Kate Bush, wir erinnern uns, hat damals Running Up That Hill gesungen. Ja. Und das ist heute wieder durch diese Netflix-Serie Stranger Things wieder extrem erfolgreich geworden. Also noch viel erfolgreicher als damals. Haben Sie für diese Wiederentdeckung eine Erklärung? Ist das so mehr als Nostalgie?
Sicherlich ist es mehr als Nostalgie, weil diese Serie wird ja hauptsächlich von jüngeren Menschen geschaut. Aber auch die jüngeren Menschen haben alle Geschmack und der Schwarm ist sowieso intelligent. Die merken einfach, das war richtig gute Musik. Das ist ein toller Titel von Kate Bush. Und der wird nicht alt, sondern der wird eher besser. Der ist wie ein guter Wein, der reift. Und wenn er in einem Film richtig platziert wird, ist das immer wieder ein Song, den man hören möchte und der eben dann auch so ein Revival erlebt durch viele junge Menschen, die ihn neu kennenlernen.
Wie anders bringen Sie denn, Herr Christensen, jetzt die Musik der 80er auf die Bühne? Also Sie haben da ja ein großes Programm dabei.
Also für mich ist es wichtig, ich versuche zwei Sachen zu kombinieren. Das ist einmal die Dance-Musik, mit der ich die meisten Erfolge hatte, und ein Orchester, das dazu klassisch spielt. Also ein großes Orchester, das im Prinzip Streicher und Hörner und Bläser und alles dabei hat. Und die zusammenzubringen, das ist die große Herausforderung. Und das versuche ich eben, indem ich Titel aus den 80ern neu interpretiere und die so ein bisschen von Staub befreie, dass sie vielleicht auch nochmal eine Chance kriegen, neu begutachtet zu werden und eine neue Zielgruppe zu erreichen, wie zum Beispiel Never Ending Story von Lee Mal, den ich großartig finde, den Titel, den habe ich neu gemacht, oder Tainted Love. Das sind so Titel, die, finde ich, die es immer wieder verdient haben, auch jüngere Menschen nochmal neu präsentiert zu werden.
Ja, und Sie haben ja im Prinzip so ein eigenes Genre schon fast, muss man sagen, gegründet. Also dieses Orchestral Dance Music. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
Genau, ich nenne es Classical Dance. Ja, das freut mich besonders, dass ich mir da so eine Lücke geschaffen habe, womit ich eben auch so ein leichtes Alleinstellungsmerkmal habe und dadurch einfach Menschen begeistern kann, eben auch mit der Klassik sich auseinanderzusetzen. Weil die Klassiker und meine Musiker, die bestehen zum größten Teil aus Musikern, die nur Klassik gespielt haben, die haben den gleichen Background wie wir alle. Die haben auch die Backstreet Boys gehört, die haben auch Tainted Love damals gehört. Nur man denkt immer, dass die leben nur in ihrer Welt und das stimmt eigentlich gar nicht. Also die Welten passen wunderbar zusammen und das harmoniert und das ist dann auch noch amüsant. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, sowas mal darzustellen.
Herr Christensen, Sie sind berühmt geworden, muss man sagen. Also das war Anfang der 90er. Sie haben es eben schon erwähnt, das war so der Einstieg für Sie in die Musikszene mit dem Musikprojekt U96 und der Single Das Boot. Das war so eine Techno-Version von Klaus Doldingers Filmmusik, wahnsinnig erfolgreich damals. Da kann man sagen, das war zu der Zeit auch noch sehr ungewöhnlich, oder?
Ja, das war sehr ungewöhnlich. Es war ja im Hinterhof produziert in so einem ganz kleinen Musikstudio. Und wir haben uns gar nicht so große Hoffnung gemacht. Der Titel war, ich glaube, 7 oder 8 Wochen Nummer 1 und haben uns erst entschlossen, ein Video zu machen. Wir hatten auch nie eine kurze Version, die war immer 5 Minuten und 6 Sekunden lang. Also wir waren von dem Erfolg einfach überrollt. Aber es war eben auch so die Initialzündung für eine Teenagerbewegung, Techno und Raving, dass man das nicht abschätzen konnte. Und umso schöner ist das, wenn man sowas erleben darf und merkt, was da alles so über einen herüberrollt. Da kam ja auch noch dazu, dass es gab damals eben MTV in England und wenn MTV in England einen Titel gespielt hat, dann wurde der immer in ganz Europa gespielt. Und Das Boot war Nummer 1 und wurde wirklich in jedem Land gespielt und ja, ich kriegte dann Anfragen von der ganzen Welt. Das war schon sehr, sehr spannend.
Ja, und irgendwie haben Sie Techno dann damit auch salonfähig gemacht, muss man sagen.
Ja, ich glaube, das ist unbestritten. Also der Titel ist im Prinzip der Startschuss gewesen für die Kommerzialisierung von Techno-Musik. Das ist richtig.
Herr Christensen, Musikproduzenten sind ja so die stillen Stars, muss man sagen, hinter der Bühne. Sie stehen nicht im Rampenlicht, aber ohne sie gibt es natürlich auch viele Konzerte nicht, gibt es auch keine Filmmusiken oder größtenteils keine Songs. Aber irgendwie hat man doch immer den Eindruck, es ist eine sehr geheimnisvolle Arbeit. Was macht ein Musikproduzent genau? Also gibt es bei Ihnen so einen typischen Arbeitsalltag?
Also mein Tag ist relativ durchstrukturiert, weil ich stehe relativ früh auf und ich habe eben auch natürlich eine Planung, die bis 2024 geht, wo ich im Prinzip weiß, jede Woche, wo ich irgendwo bin. Manchmal ist es so, dass wir Songs schreiben für andere Künstler oder dass ein Künstler hier ist und man sich mit dem hinsetzt und fragt, worüber er einen Song schreiben möchte, wie soll man da rangehen, wie soll der klingen. Und dann entwickelt man so Projekte. Das ist eigentlich, was ein Produzent so macht. Und in der Zwischenzeit ist es eben so, dass ich dann an meinen eigenen Sachen relativ viel arbeite. Also das Classical Dance Projekt, das nimmt doch sehr viel Zeit in Anspruch. Und gerade jetzt so in den letzten 2 Jahren mit Corona musste ich natürlich viel, viel rumreisen, was kaum möglich war. Aber da meine Künstler eben auch aus dem Ausland kommen, muss man ja vor Ort sein, damit den aufnehmen. Und das ist schon ein ja, zeitaufwendiger Prozess. Deswegen habe ich in den letzten Jahren nicht ganz so viel mehr produziert für andere.
Trotzdem wollen wir noch mal erwähnen, also Sie sind im Prinzip der musikalische Kopf, beispielsweise hinter Helene Fischer, Tom Jones, Right Said Fred, Yvonne Cutterfield, aber auch hinter Marianne Rosenberg. Also ich habe gedacht, wie kriegt man das hin? Das ist so unterschiedlich. Wie kriegt man das sozusagen auf eine Linie?
Also der musikalische Kopf ist eigentlich immer der Künstler, weil der Singer makes the song. Ich bin jemand, der die Künstler unterstützt in dem, was sie machen möchten. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Austausch. Und da gibt es niemanden, der der Kopf dahinter ist, sondern es ist so eine gleichberechtigte Sache. Für mich war immer wichtig, es gibt Kinder, die gehen auf den Spielplatz und sitzen nur in der Sandkiste und bauen da so ihre Burgen. Ich war eher jemand, der auch mal aufs Klettergerüst geht und der irgendwie mal schaukelt und Fußball spielt, der alles ausprobiert. Und das ist für mich auch wichtig in der Musik gewesen. Also mir ist aufgefallen zum Beispiel, Ende der 90er Jahre habe ich gesagt, so jetzt möchte ich aber wirklich irgendwas machen, was mich völlig herausfordert, wovon ich keine Ahnung habe und wo ich ganz viel lernen kann. Und dann fing ich an, mich mit klassischer Musik auseinanderzusetzen, hatte so meine ersten Projekte, habe dann mit Udo Lindenberg, mit dem Babelsberg Orchester aufgenommen und irgendwann bin ich dann nach Amerika gegangen und habe mit Paul Anka ein Swing-Album aufgenommen mit einem Swing-Orchester. Und das war für mich so der Einstieg mit Orchesteralben. Und der Höhepunkt war dann 2014 mit Helene ihr Weihnachtsalbum mit dem London Symphony Orchester aufgenommen. Und dann war das irgendwie für mich so zwangsläufig klar, ich muss mal beide Talente, die ich habe, die klassische Orchestervariante, die ich lange gemacht habe, und Dance mal wieder zusammenbringen. Und deswegen ja, passt das, glaube ich, auch ganz gut zusammen.
Sie haben zum Beispiel auch Verona Feldbusch damals rausgebracht mit Chocolate 1990. Also ja. Und diesem Titel, der ja wirklich in ganz Europa der Sommerhit schlechthin war, Ritmo ja. de la Noche. Ja. So ein richtiger Ohrwurm. Und ich meine, damals war, glaube ich, Sie können mich gerne da korrigieren, Verona Feldbusch noch gar nicht so im Rampenlicht. Und Sie haben sie wohl irgendwo in der Disco entdeckt.
Genau, also ich habe im Volar in Hamburg als DJ gearbeitet und Verona war da wöchentlich Gast und war einfach ein sehr auffälliger Mensch. Und irgendwann bin ich zu ihr rübergegangen und habe gefragt, ob sie nicht Lust hat, Musik zu machen. Und hat sie gesagt, ja klar, lass mal im Studio treffen. Und wir hatten gerade diesen Titel fertig mit Modella Noche, wo im Chor auch der Vater von Vicky Leandros singt, Leo Andros. Und dann haben wir das mit ihr aufgenommen und dann ist das ein unglaublicher Welthit geworden. Die beste Geschichte dahinter ist eigentlich, dass irgendwann Coldplay auf Lanzarote war. Und der Chris fand den Piano-Part so toll, dass er den in einem Song verwendet hat. Every Teardrop is a Waterfall. Und mit dem haben wir dann zusammen im Prinzip einen Song geschrieben. Da stehe ich jetzt im Copyright bei Coldplay, also als Autor. Und das finde ich ist ja also ein großartiger Weg von Verona Feldbusch zu Coldplay. Das ist sehr verwoben.
Aber allerdings.
Umso spannender, eine nette Anekdote.
Ja, schön. Und aber ich dachte so, das ist zum Beispiel dafür, dass man auch einen gewissen Instinkt haben muss. Also Sie haben sie damals in der Disco gesehen und haben gedacht, das könnte wohl klappen einfach irgendwie. Also das fand ich ebenso bemerkenswert.
Ja, also es gibt natürlich Menschen, das kennen Sie sicherlich auch, wenn man irgendwo hinkommt und man ist in einem Raum und da stehen ganz viele und man ist vielleicht auch zur Tür gedreht, aber dann kommt irgendjemand rein und alle drehen sich um, weiß gar nicht warum. Das ist so ein Effekt, ich weiß nicht, da leuchtet einfach der ganze Saal und das hatte Verona damals auch. Mhm. Als sie in meinem Club da kam, wo ich als DJ gearbeitet habe, immer wenn Verona kam, dann ging irgendwie so das Licht an, dann waren alle Augen auf sie gerichtet und das ist natürlich für eine Künstlerin sehr, sehr hilfreich, wenn man schon so Attention hat und Aufmerksamkeit, bevor man überhaupt irgendwas gemacht hat.
Absolut. Unsere Gäste haben immer einen Musikwunsch frei sozusagen. Und was haben Sie sich denn ausgesucht? Was würden Sie gerne hören in unserer Sendung?
Also ich würde gerne hören Around the World mit Melanie C. von meinem zweiten Album von Alex Christensen and the Berlin Orchestra. Das finde ich so eine tolle Version und die passt so schön zu dieser Sendung.
Und da können wir dann so mitschwelgen bzw. mittanzen dann auch.
Genau.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Alex Christensen in SWR 2 am Samstagnachmittag. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, auch vielen Dank für Ihre Zeit.